Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnamo.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 19. Februar 2025, gleich dem 1. Eswand 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Rehane, Daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Beim letzten Mal haben wir in unserer Sendereihe über die Lage der Frau auf der arabischen Halbinsel in der vorislamischen Zeit gesprochen. Heute wollen wir sehen, welche wichtige Wirkung der Islam auf die Ehrung der Frau hatte und welche Wertstellung er der Frau verlieh. Die Frau ist Reihane, eine duftende Blume und keine Heldin. Dieses Wort stammt vom Propheten des Islams, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, und wurde auch von Imam Ali weitergegeben. Warum aber ist die Frau, dieses Sinnbild der Liebe, Güte und Gefühle, so sehr in der Geschichte herabgesetzt worden? Sind denn nicht all die berühmten Männer, die die Geschichte mitbestimmt haben, im Schoß einer liebevollen Mutter aufgewachsen? Die Frau ist zweifelsohne als gütige Mutter und opferbereiten Gemahlin und liebevolle Lehrerin wie ein kostbares Juwel, welches Licht und Wärme ins Leben bringt. Thank you. Im letzten Teil sagten wir, dass die Frau in der vorislamischen Zeit der Unwissenheit auf der arabischen Halbinsel missachtet wurde. Die Geburt einer Tochter wurde so sehr als Schande empfunden, dass einige ihr Kind, wenn es ein Mädchen war, bei lebendigem Leibe in der Erde verscharrten. Aber es gab auch Menschen, die diesen schrecklichen Brauch bekämpften. Einer von ihnen war Sa'asar ibn Najiyah, Großvater des bekannten arabischen Dichters Farzadak. Nachdem Sa'asar den Islam angenommen hatte, ging er zum Propheten Gottes und sagte: »Ich habe in der Zeit der Unwissenheit etwas getan und frage mich, ob es mir etwas nützt oder nicht.« Der Prophet fragte ihn, was er denn getan habe. Da erzählte Sa'asar: »Einmal waren mir zwei meiner trächtigen Kamelstuten abhanden gekommen. Ich bestieg ein Kamel und begab mich auf die Suche nach ihnen. Einen Mann, der neben seinem Zelt saß, fragte ich nach meinen Kamelen. Er sagte: »Die sind bei mir.« In dem Moment trat eine Frau aus dem Zelt hervor und überbrachte ihm die Nachricht, dass ihm ein Mädchen geboren worden war. Da sagte der Mann: »Wir werden es begraben.« Sa'asar beschrieb dem Propheten, was danach passierte, und sagte: »Ich weiß nicht wie, aber in dem Moment überkam mich ein besonderes Gefühl und unweigerlich schlug ich diesem Mann vor, dass er mir das Mädchen gibt und meine beiden Kamelstuten, die bei ihm waren, behält. Er war damit einverstanden, und ich nahm das Mädchen und überließ es einer Amme. Von da an habe ich immer, wenn ich erfuhr, dass ein Mädchen geboren wurde und seine Familie es bei lebendigem Leibe begraben will, ihnen das Kind für 3 Kamele abgekauft und bislang 280 Mädchen vor dem Tod gerettet.« Da sagte ihm der Prophet: »Dieses Werk hat für dich ein Tor zu guten Gaben geöffnet, und weil du Muslim geworden bist, wird Gott dich belohnen.« Vor dem Islam herrschte überall Unwissenheit. Moral und Religiosität befanden sich auf niedrigstem Niveau. Häuser und Gebetsstätten waren voller Götzen aus Stein und Holz, und der oberste Götze waren die Gelüste und egoistischen Wünsche der Menschen. Die Frauen besaßen keine Rechte und wurden wie eine billige Ware betrachtet. Sie waren Unterdrückte, aber der Islam eilte ihnen zu Hilfe. Er erkannte die Frau als Mensch an, befreite sie aus der Erniedrigung und ehrte sie. Der Islam erklärte alle falschen Ansichten der Leute, die die Frau als ein niedriges Wesen betrachteten, für null und nichtig. Er verkündete, dass die Ansicht von denjenigen, die die Geburt einer Tochter als Schande und in der Frau ein überflüssiges Wesen in der Schöpfung sahen, jeder Grundlage entbehrt. In den Kulturen vor dem Islam brauchte ein Mann keinerlei Bedingungen bei der Heirat zu beachten, und die Frau hatte nicht das Recht, etwas dagegen einzuwenden. Aber der Islam setzte Grenzen für die Ehe und legte die Rechte der Frau fest. Er sagte, dass eine Tochter selber einer Ehe zustimmen muss und eine Ehe nur gültig ist, wenn die Frau damit einverstanden ist. Er bestimmte, dass der Ehemann bei einer Heirat eine Brautgabe, Mehria, festlegen und dass der Mann den Unterhalt, Nafara, seiner Frau zahlen muss. Der Islam befreite die Frau von der Verantwortungslast für den Familienunterhalt. Außerdem gelangte die Frau durch den Islam an das Recht, von Verwandten und von ihrem Mann zu erben. Das alles war ein großer Wandel. Der Islam verlieh der Frau den wahren Rang, der ihr als Mensch gebührt, und schuf die Voraussetzung für ihre Weiterentwicklung. Gott, der Allwissende und Allweise, hat im Heiligen Koran den Muslimen den Weg gezeigt. Er hat ihnen ans Herz gelegt, seine Gebote einzuhalten und hat ihnen gesagt, was sie nicht tun dürfen. Ein wichtiger Punkt im Heiligen Koran sind die Rechte der Frau als Person, in der Familie und gegenüber der Gesellschaft. Der Koran hat sowohl von den Frauen und Männern gesprochen. Dieses wunderbare Buch, welches den rettenden Weg fürs Leben und das Jenseits darlegt, hat an mehreren Stellen betont, dass die Frau und der Mann vor Gott den gleichen Rang haben und jeder von ihnen entsprechend seiner rechtschaffenen Werke von ihm belohnt werden. In der Sure 4, Nisa, heißt es zum Beispiel im Vers 124: Diejenigen, die etwas von den guten Werken tun, ob Mann oder Weib, und dabei gläubig sind, werden ins Paradies eingehen, und ihnen wird nicht ein Dattelgrübchen Unrecht getan. Die klare Lehre des Islams hebt die wichtige Rolle der Frau hervor, welche sie für den Zusammenhalt der Familie, die Erziehung der neuen Generation und Frieden und Sicherheit der Gesellschaft besitzt. Im Islam wird die Frau als Abglanz der Schönheit Gottes und Sinnbild für seine Barmherzigkeit gesehen. Es gibt zahlreiche Überlieferungen zum Thema Frau. Zum Beispiel hat der Gesandte Gottes gesagt: Die Besten von euch sind die unter euch, die ihre Frauen am besten behandeln. Und von seinem edlen Nachkommen, Imam Sadiq, Friede sei mit ihm, wird folgendes Wort überliefert: Je liebevoller ein Mann zu seiner Ehefrau ist, desto größer wird sein Glaube. Und wenn der Prophet die Frau mit einer Blume vergleicht und sagt, sie sei eine Reihane und keine Heldin, dann soll dies darauf hinweisen, dass die Frau so zart ist wie eine Blume und daher nicht grob behandelt werden darf und ihr keinen schweren Arbeiten aufgehalst werden dürfen. Die Frauen, welche die Hälfte der Gesellschaft bilden, tragen erheblich zum Zusammenhalt zwischen den Familienmitgliedern bei. Durch sie wächst die Menschheit und bleibt erhalten. Sie ist es, die entscheidend auf die Kindererziehung Einfluss nimmt. An mehreren Stellen im Koran mahnt Gott die Männer, dass sie nicht die Rechte der Frauen missachten dürfen, sondern dass sie sie gut und würdig behandeln müssen. Für ein gutes Verhalten wird im Koran 38 Mal das Wort Ma'ruf verwendet und 19 Mal bezieht sich dieses Adjektiv auf das Verhalten zu den Frauen. Daher scheint Ma'ruf das Kriterium zu sein, welches der Koran für die richtigen Beziehungen zwischen Mann und Frau vorstellt. Zum Beispiel mahnt Gott im Vers 19 der Sure Nisa, Sure 4, die Männer, ihre Frauen würdig zu behandeln, und es heißt dort: Und geht mit ihnen in rechtlicher, willkommener und akzeptabler Weise um. In den Versen 228 bis 242 der Sure 2, Sure Barare, erklärt Gott, in welchem Rahmen ein Mann sich bei einer Scheidung von seiner Frau zu verhalten hat. Auch dort kommt mehrmals das Wort Ma'ruf als Adjektiv für den Umgang mit den Frauen vor. Zum Beispiel heißt es im Vers 241: Und den entlassenen Frauen steht eine Versorgung in rechtlicher Weise zu. Das gilt als Rechtspflicht für die Gottesfürchtigen. Der bekannte schiitische Koranexeget Allame Tabatabui legt das Wort Ma'ruf wie folgt aus: Ma'ruf ist jede Tat, welche die Öffentlichkeit anerkennt, der Allgemeinheit vertraut ist und im Einklang mit dem Gesellschaftsleben der Menschen steht. da der Islam seine Scharia, sein Religionsrecht auf der gottgegebenen Natur, Fitra und Schöpfung aufbaut, ist Maruf genau das, was das Volk als solches anerkennt. Natürlich vorausgesetzt, dass es sich um ein Volk handelt, welches nicht von seiner gottgegebenen, unversehrten Natur, Fitra, abgewichen ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Iranische Architektur.
Iranische Architektur.
Liebe Hörerfreunde, Sie haben bereits verschiedene Formen der Bauweise im Iran kennengelernt und wir haben zahlreiche Bauwerke vorgestellt, die das Können der iranischen Baumeister demonstrieren. Die Architektur ist jedoch nicht von den anderen Künsten zu trennen. Neben den Baumeistern wirken immer auch andere Künstler bei der Gestaltung von iranischen Gebäuden mit. Diese Kunstwerke werden zur Gestaltung der Innen- und Außenfassaden herangezogen und steigern den Wert und die Bedeutung eines architektonischen Werkes. Wir haben bereits in den vergangenen Beiträgen hier und da von diesen Künsten gesprochen. Nun möchten wir sie mit den Methoden der dekorativen Künste und ihrer Anwendung in der iranischen Architektur vertraut machen. Die Gebäudeverzierung und Bemalung von innen und außen als Bestandteil der Architektur ist seit langem üblich. Im alten Ägypten legte man besonderen Wert auf die Ausschmückung des Inneren von Tempeln und Grabstätten. Auch in Europa war dies üblich. Anschauliche Beispiele dafür liefen die Fresken von Michel-Ange. Auch in Japan, wo Gebäude in enger Verbindung zu der natürlichen Umgebung stehen, sehen wir, dass die Ausschmückung von Bedeutung ist. Zum Beispiel werden Zimmer mit zarten Abbildungen von der Natur geschmückt. Auch auf dem iranischen Hochplateau ist die Kultur der Innen- und Außenverzierung von Gebäuden für Baumeister der Antike wichtig gewesen. In der großen historischen Gebäudeanlage Tacht-e Jamschid, Persepolis, gehören die Reliefe auf Wänden und Säulen zu den Innengestaltung des Palastes. In jeder Epoche hat es einen engen Zusammenhang der Gebäudeverzierungen zu der Kultur, Religion und gesellschaftlichen Situation gegeben. Weiterhin spielte immer das unterschiedliche Klima im Iran eine Rolle bei der Vielfalt in der Architektur und bei Ausschmückung von Gebäuden. Bei der iranischen Baukunst sind verschiedene Kunsthandwerke zum Zeuge gekommen, die zu einem harmonischen Ganzen vereint wurden. Die vielfältigen Künste betreffen die Verzierung von außen, die Ausschmückung des Gebäudeeingangs und die Verschönerung des Gebäudes von innen. Die äußere Gebäudeverzierung musste den veränderlichen Wetterbedingungen und dem Sonnenlicht gegenüber widerstandsfähig sein, damit sie nicht unter dem Einfluss dieser Faktoren leidet. In den historischen Bauten im Iran sind die meisten Gebäude mit Kachelwerk verziert worden. Dieses farbige Kachelwerk bot nicht nur einen ästhetischen Anblick, sondern war eine Abdichtung gegenüber Schnee und Regen, Hitze und Kälte. Die Kacheln, Koshi genannt, bestehen aus gebranntem Lehm, der glasiert wird. Es gibt sie in verschiedenen Farben oder sie sind bemalt. Die Größe variiert. Diese Kacheln werden mit einem besonderen Mörtel auf Wänden, an der Decke, auf der Kuppel oder auf die Bodenfläche angebracht. Dieses Kachelwerk ist eine Art Merkmal für iranische Baukunst.
Aufgrund historischer Belege kannten die Iraner schon im 2. Jahrtausend vor Christus Methoden zur Anfertigung von Rohziegeln und glasierten Ziegelsteinen und verzierten damit ihre Bauwerke. Mit Beginn der islamischen Ära trat die Kachelverzierung besonders an religiösen Stätten in Erscheinung. Beispiele für die Glanzzeit dieser Kunst ist die Gebetsnische und die Kuppel der Sheikh Lotfullah Moschee in Isfahan, die Kabut Moschee in Tabriz und die Grabstätte des Shah Nematullah Wali in Mohan, Kerman. Unter den Seldschuken fand die Herstellung von Kacheln in Iran beachtliche Verbreitung. Zentrum der Herstellung war die Stadt Kaschan. Dort wurden die verschiedensten Kachelsorten hergestellt. Bei der Ausschmückung der Innenräume wurden auch sechs- und achteckige sternenförmige Kacheln verwendet. Einige waren reliefartig. Abdullah ibn Muhammad Abi Tohil, der Historiker des 7. Jahrhunderts nach der Hijra, 13. Jahrhundert nach Christus, erwähnte in seinem Werk siebenfarbige Kacheln und beschreibt deren interessante Herstellungsmethode und die Farbenmischung in der Glasur. Kachelschmuck ist die wichtigste Methode für Flächendekor in der traditionellen iranischen Architektur. Kennzeichnet ist auch die Farbe. Die iranischen Schmuckkacheln sind meistens türkisfarben und himmelblau. An zweiter Stelle sind die Farben weiß, grün und golden beliebt. Die Eingangsräume und die Außenflächen, insbesondere die Kuppeln, sind oft mit Kachelwerk verkleidet. Die sogenannten Goldglasur Laob Sarin ist die wichtigste Technik zur Verschönerung von Kacheln. Hierbei wird der Kachel bei mehreren Bearbeitungsstufen Festigkeit und ein metallener Glanz verliehen. Seit der Epoche der Timuriden wurden an vielen Bauwerken Kacheln in sieben Farben Koshi Haftrang verwendet. In dieser Epoche begann man Moscheen, Madoris, Paläste, Badehäuser und sogar Brücken mit Kachelwerk zu verzieren. Bei kaum einem der historischen Bauten fehlt diese dekorative Kunst. Man hat diese Kacheln nicht nur bemalt, sondern auch mit Kalligraphien versehen. Das iranische Kachelkunstwerk hat auch im Austausch mit den Künstlern anderer Länder zum Teil von ihnen Ideen übernommen. Zum Beispiel wurde sie von der Kunst der Chinesen beeinflusst, insbesondere hinsichtlich Zeichenkunst und Malerei, und durch diesen Einfluss entstand ein neuer kombinierter Stil. Die Kachelkunst in der Türkei wurde erheblich von der iranischen Kachelkunst beeinflusst. Im 9. Jahrhundert nach der Hijra, 15. Jahrhundert nach Christus, sind viele iranische Künstler von Tabriz in die Türkei gezogen und haben dort siebenfarbige Kacheln mit iranischen Mustern angefertigt. Diese Art von Kacheln wurde auch in Syrien übernommen und daher treffen wir auch in diesem Land Beispiele für iranisches Kachelwerk an. Ronald Liukak schreibt in seinem Buch über die Architektur in der islamischen Welt, dass die Herstellung der sogenannten Sarin-Formkashi und sechseckige Kacheln sich vom Iran nach Westasien ausbreitete und von dort aus auch nach Spanien gelangte. Die feinen Muster dieser Kachelmosaike sprachen auch die Bevölkerung in anderen Teilen der islamischen Welt an.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Bi tu besar nemi shavad. Das heißt, ohne dich geht es nicht weiter.
همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود
بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای جان ز تو جوش میکنم، دل ز تو نوش میکنم، عرق خروش میکنم، بی تو به سر نمیشود، عرق خروش میکنم، بی تو به سر نمیشود، بی تو به سر نمیشود.
دست دل برم.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Der Hijab, schöne Hülle für die weibliche Persönlichkeit. Weiterhin guten Empfang. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Beitrag aus unserer Sendereihe über die islamische Bekleidung. Sie haben über die Geschichte des Hijabs erfahren und über die Bedeutung, welche die Körperbedeckung in anderen Gottesreligionen und im Islam einnimmt. Wir haben auch darauf hingewiesen, dass die Neigung, den Körper zu bedecken, ein natürlicher Hang ist. Sie haben darüber erfahren, was den Musliminnen der Hijab bedeutet. Aus dem Munde von Musliminnen haben Sie gehört, dass sie im Hijab einen Faktor für Erfolg bei ihren gesellschaftlichen Tätigkeiten sehen und die meisten von ihnen am Hijab interessiert sind. Wie Sie wissen, geht der Hijab, die islamische Bekleidung, nicht nur bestimmte Länder etwas an. Es ist ein Thema, das inzwischen in den meisten Teilen der Welt zur Sprache steht. Wir sehen außerdem, dass nicht nur muslimische Frauen, sondern sogar sehr viele nicht-muslimische Frauen gegen die Zügellosigkeit in der westlichen Gesellschaft sind. Die englische Schriftstellerin Annie Root wünscht sich: Wäre unser Land doch genauso wie die muslimischen Länder, wo die Frauen in Keuschheit und in Frieden leben. Nach der islamischen Revolution haben die Iranerinnen sich wieder dem Hijab zugewandt und viele von ihnen sagen, dass der Hijab sie überhaupt nicht bei ihren Tätigkeiten stört. Die Iranerinnen haben sich in verschiedenen Fachrichtungen qualifiziert und arbeiten Seite an Seite mit ihren Kollegen. Laut Recherchen, die in Sachen Hijab durchgeführt wurden, wird der Hijab, wie er im Koran empfohlen wird, von den meisten iranischen Frauen befürwortet. Laut Untersuchungen, die der Kultur- und Gesellschaftsrat iranischer Frauen durchgeführt hat, sind 90% der Frauen damit einverstanden, dass das Hijab-Gebot beachtet wird. Sie halten das für notwendig. Diese Befragung zeigte auch, dass ca. 85% der Befragten im Hijab einen Faktor sehen, durch den die Frau in der Gesellschaft geschützt und respektiert und welcher zu einer sauberen Gesellschaft führt. Diese Untersuchung demonstrierte, dass die Neigung zum Hijab eine Veranlagung der Frauen ist. Die iranischen Frauen nehmen sich ein Beispiel an der Prophetentochter Hazrate Zahra alayha salam und sind bestrebt, den geeigneten Rahmen für ihren Fortschritt und den Fortschritt ihrer Gesellschaft zu schaffen. Angesichts solcher Tatsachen sollte man in westlichen Gesellschaften etwas mehr über den Hijab nachdenken. Wenn wir aber die Situation der muslimischen Frauen in den westlichen Ländern und Europa sehen, wird uns klar, dass ihnen in Wahrheit ein elementares Recht als ein Mensch, nämlich die Wahl der geeigneten Kleidung, genommen wird. Das Verbot des Kopftuches und der zunehmende Druck seitens der Regierung vermochten aber den Willen der meisten muslimischen Frauen in Europa nicht zu schwächen. Viele gläubige Frauen und Mädchen im Westen beharren weiter darauf, ihre islamische Kleidung zu tragen. Das negative Klima, das durch Propaganda geschaffen wurde, hat zum Teil das Gegenteil von dem, was man sich davon versprach, bewirkt, denn viele Intellektuelle wurden dadurch motiviert, sich näher mit der Hijab-Frage auseinanderzusetzen. Die westlichen Regierungen können nicht einfach die Kultur, Tradition und Werte der anderen göttlichen Religionen übergehen. Sie müssen Verständnis dafür zeigen. Max Weber, der deutsche Soziologe, ist der Überzeugung, dass das Verständnis für das Tun einer Nation zu besserer Kenntnis ihrer Kultur führt.
Sendera Hijab möchten wir mit einer Nachricht aus Ende 2005 abschließen. Sie kam aus der Türkei und es hieß darin, dass jede Woche am Samstag in diesem Land Demonstrationen zur Verteidigung des Hijabs stattfanden. Gorgorli Oglu, Leiter dieser Bewegung in einer der türkischen Städte, bezeichnete dabei das Hijab-Verbot in der Türkei als eine diktatorische Maßregelung. Er sagte, die allgemeine Tendenz in der Türkei bewegt sich in eine Richtung, in der viele der falschen politischen und kulturellen Maßnahmen der Vergangenheit geändert werden. Aber es ist sehr verwunderlich, dass unter diesen Umständen keiner daran denkt, das Verbot für die islamische Bekleidung aufzuheben, während doch die islamische Bekleidung eine selbstverständliche Pflicht für jede Muslimin ist. Er hoffte, dass die Demonstrationen in der Türkei dazu beitragen, dass die Rechte der muslimischen Frauen wieder verwirklicht werden. Man muss sich in diesem Zusammenhang vor Augen halten, dass 98% der türkischen Bevölkerung Muslime sind, aber dass sie nicht ihre elementarsten Rechte wie zum Beispiel das Recht auf islamische Bekleidung wahrnehmen dürfen. Wir schließen nun unseren Beitrag über die islamische Bekleidung in der Hoffnung, dass alle muslimischen Frauen ihr natürliches und menschliches Recht ausüben und eine Wissens- und Bewusstheitsstufe erreichen können, auf der sie alle ihre Fähigkeiten voll entfalten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Bye.